Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo und herzlich willkommen bei einer etwas spezielleren Folge von Alliteration am Arsch. Warum etwas spezieller? Ihr hört es vielleicht auch nicht, keine Ahnung, wie gut ich das nachher noch rausgearbeitet bekomme, aber ich sitze nicht mehr zu Hause, sondern ich sitze in meinem, ich nenne es mal Tonstudio, das ich mir gerade einrichte, nur hier stehen noch nicht mal Möbel drin, abgesehen vom Schreibtisch und Mikrofon. Es ist relativ leer, es klingt wie in einer kleinen Kathedrale, den Hall kann man vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen rausnehmen, aber richtig dolle wird das nicht. Das ist aber nicht der Grund, warum das eine speziellere Folge ist. Der speziellere Grund ist, dass wir gerade leichte Probleme tatsächlich haben, einen Alliteration am Arsch irgendwo unterzubringen. Bei mir ist es ein bisschen eng, weil ich halt viel hier rumrenne und mein Büro bzw. Tonstudio einrichte. Und der Basti ist gerade super viel für Bratwurst und Baklava, die Show. Also die machen ja demnächst eine Show auf ProSieben unterwegs, die drehen mehrere Einspieler und so weiter und so weiter. Nebenbei hat Basti noch seine normalen Tourtermine, noch ein paar andere Interviews. Der fährt gerade quer durch Deutschland und hat einen echt vollen Terminkalender und ich möchte nicht mit ihm tauschen. Das ist bei uns beiden zeitlich gerade so eng, dass Alliteration eigentlich sogar ausfallen müsste. Das wollen wir beide nicht, aber wir haben es diese Woche und wir werden es nächste Woche wahrscheinlich auch nicht schaffen, nicht geschafft, irgendwie vernünftig eine Folge aufzunehmen. Deshalb haben wir uns entschieden, den letzten Live-Mitschnitt, den wir noch haben, zu veröffentlichen in zwei Teilen. Der ist aus Köln aus dem August 23, glaube ich, also auch schon etwas älter. Das waren die drei Live-Termine in, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da überall waren. Ich weiß es nicht mehr. Der hier war auf jeden Fall in Köln. Wir hatten eigentlich vor, den nie zu veröffentlichen, aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins, der Mitschnitt von dem Abend hat leider eine richtig, richtig, richtig beschissene Tonqualität. Und das ist nur zum Teil Bastis Schuld. Der Tontechniker, der an dem Abend dort gearbeitet hat, war, glaube ich, angestellt, beziehungsweise halt nicht fest in der Halle, sondern hat ausgeholfen oder so. Und der hat leider ein bisschen Mist gebaut. Das heißt, von dem Mitschnitt fehlt irgendwie die erste Viertelstunde. Die Mikrofone waren am Anfang komplett übersteuert. Dann war quasi gar kein Pegel mehr da. Also es war wirklich so mies, dass ich eigentlich dachte, wir veröffentlichen das nie. Es schlummerte seit August auf meiner Festplatte. Und ich habe es mal rausgekramt, weil wie gesagt, ansonsten würden wir leider eine Pause machen müssen. Aber das wollen wir nicht. Ich habe mich mal hingesetzt und ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange, aber so 2 Stunden bestimmt daran gesessen und versucht, da mal das Beste an Ton rauszuholen, was so geht. Ich sag mal so, es ist mittlerweile auf einem Niveau, dass man sagen kann, kann man sich anhören, muss man aber nicht. Also wenn ihr sehr audiophil seid und ihr hört das hier, ihr könnt auch gerne skippen, die 2 Folgen. Es wird so, ich würde sagen, nach 10, 15 Minuten in der ersten Folge hier besser. Die zweite ist generell ein bisschen besser, denn hier sind verschiedene Sachen zusammengekommen. Zum einen ein Tontechniker, der irgendwie seinen Job leider nicht so gut gemacht hat in der Halle, plus Basti. Basti kaut halb auf seinem Mikrofon, schnauft und das Übliche halt. Aber diesmal kann man es nicht so gut wegmachen, deshalb, wenn ihr die Folge hören möchtet, müsst ihr euch das antun. Ist ansonsten ganz unterhaltsam geworden. Der Abend war irgendwie schön, wir waren auch gut angetrunken, glaube ich, spätestens in der zweiten Hälfte. Wie gesagt, wird besser. Wenn ihr sagt, kann ich mir nicht anhören, dann skippt die Folge. Hört gerne mal rein. Ich hatte schon überlegt, hinten eine Minute noch dran zu schneiden, um mal das Unbearbeitete euch zur Verfügung zu stellen. Habe ich mich aber am Ende dann doch gegen entschieden, weil man hört im Grunde gar nichts, weil da so gut wie kein Pegel mehr vorhanden ist. Es klingt einfach nur schlimm. Es könnte auch sein, dass euch die ein oder andere Geschichte hier bekannt vorkommt, denn das waren 3 Live-Auftritte direkt hintereinander, jeweils 2 Stunden und da kann es passieren, dass sich auch mal eine Geschichte wiederholt. Seht uns das bitte nach. In den nächsten Wochen haben wir auch noch unsere Live-Termine in Frankfurt und in Berlin. Da gibt es auch noch Karten für beide Veranstaltungen, falls ihr euch den Schwachsinn mal live persönlich antun möchtet. Wir müssen mal gucken, die nächsten beiden Folgen, also mindestens Frankfurt, aber wahrscheinlich auch Berlin, werden wir auch veröffentlichen. Müssen mal gucken, wie es da so ist mit dem Mitschnitt. Aber das werden im Grunde normale Folgen, nur dass wir auf einer Bühne sitzen. Jetzt gibt's erstmal Alliteration am Arsch live aus der Stadthalle in Köln-Mülheim vom August 2023. Wie schon gesagt, ich glaube, die erste Viertelstunde oder so fehlt. Weiß Gott, warum auch immer. Die Tonqualität ist miserabel. Ich habe das Beste rausgemacht, was irgendwie rauszuholen war, zumindest mit meinen Fähigkeiten. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Wir gleiten einfach mal so rein. Bis in einer Woche.
Ja, so, also, ich war letzte Woche auf der Gamescom. Stehst du noch?
Ja, ich stehe.
So, Hast du einen Nerfgun dabei?
Die wurde mir geschenkt und ich habe die mitgenommen. Jedes Mal, wenn du Scheiße laberst. Das Problem ist, es gibt nur zwei Pfeile. Das heißt, ich muss das ausgewogen und mir gut überlegen, wann ich das mache.
Ich komme maximal in die siebte. Hör auf, wenn der ins Auge geht, rufe ich meinen Anwalt
an. Das ist das Schöne, man kann antäuschen. Ja, die ist nicht mal geladen.
Ja, ja, das sagst du zu deiner Frau auch immer, geh weg.
Jetzt ist sie geladen. Was? Wirklich? Aber das ist schön, ich mag Angst. Vor allem, wenn es nicht meine ist.
Okay, danke.
So, du wolltest von der Gamescom erzählen.
Ja, war eine ziemlich, also wir jetzt den beiden Herrschaften, die eben begeistert die Hände hochgehalten haben. Wie hat's euch gefallen? Note von 1 bis 6 einmal reinrufen. Nein. Seid ihr bekloppt? Unerträgliche Scheiße. Es war wirklich, bitte? Eine 5. Ja, der Junge ist stabil.
Eine 5.
Ja, also wirklich ganz schrecklich. Nee, muss ich wieder aufstehen, reg ich mich auf. Also, du kommst dahin, weißt du? Und ich war, fuck, oh. Hast du zielsicher wie dein Vater bei der Zeugung. Jedenfalls, es war wirklich unerträglich. Lädst du schon wieder nach? Es war Reini, nur um dir das einmal zu erklären. Du kommst dahin. Ne, die Hütte ist rappelvoll, obwohl Fachbesuchertag war. Ich habe mich in so eine Firma reingesneakt von einem Freund von mir. Ich war für 3 Stunden Elektroingenieur oder so ein Scheiß. Und dann bin ich mit denen dahin. Da braucht man kein Studium. Da reicht dir einmal ausfüllen. Dann ist der Onkel Elektroingenieur, kann auch sein. Ja, Tony Stark hat auch so einen Anzug gebaut. Und was war der?
Weiß der einzige nicht. Moment, wo du einem Elektroingenieur nahe gekommen bist, war, als du eine 9-Volt-Batterie geleckt hast. Und näher ran kommst du nicht.
An dem Tag hätte ich gerne eine 9-Volt-Batterie geleckt oder vielleicht eine Autobatterie. Weil die Gamescom ist ja mal zu einer so unfassbaren Scheiße verkommen. Man muss ja nicht so tun, als wäre das grundsätzlich eine angenehme Veranstaltung, weil wir es wie Vieh durch so eine Messehalle getrieben.
Ich dachte ganz ehrlich, dass die Gamescom, also du warst ja extra am Pressetag da,
ja.
Dass der Pressetag nicht so scheiße voll ist.
Leider nein, weil bis 12 Uhr kannst du theoretisch dann, bist du unter den Fachbesuchern,
ja.
Was natürlich auch Quatsch ist, ist auch schon rammelvoll, um 12 Uhr wird der Pöbel reingelassen.
Das heißt, bis 12 wird dieses ganze Influencer-Pack da
durchgeschoben. Genau, vor dir laufen dann so Torbens rum, die so 7 Kameras haben, die so aus ihrem Rucksack rausgucken und einer vor mir ist auf dem Skateboard da durchgefahren, ich hätte kotzen können.
Die ganze Zeit mit dem Handy so, sich selbst gefilmt?
Ja, fürchterliche Leute, ich mache das manchmal auch. Jedenfalls... Das absolut Schreckliche daran war, es gab ungefähr auf dieser ganzen Gamescom, erstmal, ich komme da an, der erste Satz ist, oh, your PlayStation ist übrigens nicht da. Da denkst du auch schon, was? Was soll ich mir denn angucken? Xbox? Wen interessiert denn das? Ne? Dann, also Sony war nicht da, Blizzard war nicht da, war einfach nicht da.
Die sind nicht da, weil die ihre eigenen Messen jetzt machen, oder? Oder ihre eigenen Veranstaltungen, so wie Apple Keynotes macht, also Blizzard macht die BlizzCon. Also Sony macht die Games of Play, heißt das, glaube ich, oder?
Oh, das ist ein griffiger Titel.
Ja, yeah, ja, Games, das oder nee, Days of Play, Games, Days of, keine Ahnung.
Days of Unterhose.
Sony.
Jedenfalls, dann kommst du zu Xbox und denkst du, die haben genau 2 interessante Titel, das neue Forza und dieses Starfield-Ding. Stell ich mich in so eine Schlange mit 500 anderen Nerds, irgendwann sagt einer, die zeigen hier nur ein Video. Ich sag, wie, die zeigen nur ein Video? Da stehe ich eine Stunde in der Starfield-Schlange, um mir ein Video anzugucken. Bin ich denn bescheuert?
Die Frage ist, gehst du nächstes Jahr wieder hin?
Ja.
Natürlich. Ja, sicher, ne?
Ich lerne ja nicht aus Erfahrung, ein dummes Schwein
mit das rein. Das ist das Ding. Ich glaube, die Gamescom spielt mit Hoffnung.
Ja.
Dass so, du hast die Hoffnung, da also eventuell irgendwas zu sehen, was vielleicht interessant sein könnte.
Das ja, ein weißt du, was ich nachher gespielt habe? Mit 7 das anderen Leuten habe ich Bomberman auf dem Amiga 500 in der Retro-Ecke gespielt. Das ist kein Scheiß. Das war der beste Move des Tages. Mit 7 anderen Typen, die alle aussahen wie du und ich. Wir saßen da mit alten, wie heißen die nochmal, die Dings Pro-Controller? Ja, ja, also Joystick.
Pro-Controller. Joystick.
Arschloch. Joystick hast du selber. Nein, wie heißt denn nochmal der Controller vom Amiga, den jeder haben wollte? Competition Pro, vielen Dank. So, ne? Ach, Competition Pro und wir uns da einen am Abruckeln.
Bomberman
von 1989 hat mehr Spaß gemacht als alles andere, was ich da gesehen habe.
Wenn du zeigst, wie du mit dem Joystick spielst, sieht das so aus, als ob du irgendwie in einem Mörser irgendwas malen würdest. Ja,
ich habe gewonnen. Egal. War jedenfalls, Gamescom war enttäuschend. Hat mir nicht gut gefallen, keine Veranstaltung mehr da. Du wirst wirklich wie Scheiße behandelt.
Gibt's denn überhaupt Messen, die gut sind?
Ich war auf keiner anderen Messe. Ich stelle mir vor, so auf der FIBO, wo dann, weißt du, du gehst auf die Toilette und hörst nur, wie Leute sich irgendwie links und rechts was injizieren. Wirklich, ich glaube, wenn du auf die FIBO gehst, dann hörst du mehr Spritzen, als wenn du am Kölner Hauptbahnhof auf Klo rumhängst.
Nein. Du hast komplett falsche Vorstellungen von der FIBO.
Ja?
Ja, die FIBO ist ja, die ist ja in Essen.
Nee, ist hier.
Die war auch mal in Essen. Oder?
Wie heißt Febo, Reini, das ist der Krokettenhersteller aus Holland.
Nein,
da hängst du immer an den kleinen Türchen und sagst, oh, ein Euro rein, jetzt aber schnell die Käsekrokette.
Gewesen.
Die Febo, es gibt die Haluga, es gibt ja eine Messe für alles. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe auch gar nicht, wofür. Also wofür überhaupt die Gamescom noch da sein soll.
Ich weiß nicht, also die einzige Messe, auf der ich regelmäßig Wein essen, war die Spiel. Also die Spielemesse.
Und du bist auch...
Ja, siehst, guck mal, siehst, da sind Fans. Weil
Brettspiele!
Weißt du, warum du nichts mit Brettspielen anfangen kannst? Weil du keine Fantasie hast. Und keine Freundin.
Ich habe digitale Freunde, du Arsch. Ja, Johnny Rocket 666 aus Pforzheim liebt mich.
Ja. Bis die Mama zum Essen ruft. Ne? Ja.
Ist das, als wenn das bei dir nicht anders wäre.
Meine Mutter ist tot, obwohl deine auch.
Ja. Spiegel.
Prost.
Boah, ist halt unmoralisch. Egal. Nee, aber die Gamescom hat nicht mehr viel hergegeben. Und theoretisch messen, ich könnte mir dich allerdings theoretisch auch, du hast ja jetzt so diese leichte Pederastenanmutung im Alter bekommen, du könntest theoretisch auch auf der Venus rumhängen. Weißt du, wo dann so eine alte da so... weißt du, schiebt dich da irgendwie so eine Banane rein und du sitzt davor und sagst, hier, ich muss die Super 8 Kamera festhalten.
Ich wollte gerade sagen, hast du mal Videos von so Sexmessen gesehen?
Nein.
Von Venus oder sonst was? Ich meine nicht die Videos, du bist ein Vollidiot. Ich meine nicht die Videos, um die es da geht, sondern nicht die dort, also nicht wo die, also ich meine Dokumentationen. Also Menschen.
Ja, jetzt wird schmutzig, da ging es ums Putzen.
Nein, ich meine
Menschen.
Du weißt, was ich meine, Menschen, die auf dieser Messe sind.
Hallo, ich habe genauso wie du, bin ich in den 90er Jahren aufgewachsen und unsere Verfügbarkeit von Pornografie bestand darin, einmal in der Woche wahre Liebe zu gucken, wo dann über irgendeine Sexmesse berichtet wurde. Dann wurde irgendeine Uschi begleitet, die sich dann wirklich auf der Bühne einen Zucchini in Popo geschoben hat. Da hast du gesagt, ach ja, das gibt mehr her als alles, was ich so ein Heftchen zu Hause habe. Das ist die Wahrheit. Es tut mir leid für die jungen Menschen heute hier. Heute, ihr habt ja alles zur Verfügung.
Aber auf so Sexmessen, das sind...
Also was macht man denn da?
Ich weiß nicht, Pornostars treffen, keine Ahnung.
Ja, aber sonst, ja, machst du, was sagst du denn nee, dann? Auf sie habe ich aber schon besonders oft gewedelt.
Also,
ist doch als Eröffnungssatz seltsam, oder? Also, wer ist das so?
Schönen guten Tag, Frau Schaffrath. Ich kenne sie.
Das habe ich ja im Podcast schon erzählt. Das ist meine absolute Horrorvorstellung, mit der bei der NDR Talkshow zu sehen. Ich glaube, es ist eine unglaublich nette Frau. Ich würde so eine rote Bombe kriegen. Ich die ganze Zeit immer nur... Ich hatte einen Schulkollegen, habe ich auch schon mal im Podcast gesagt, hat sich damals aus der 11. Klasse weggeschlichen, um in der Videothek in Gelsenkirchen Gina Wald zu treffen. Die hatte dann nämlich Autogrammstunde.
Autogrammstunde.
Und er hat dann ein Bild mit ihr, ein Polaroid, wo er an die Brust fasst und gleichzeitig das Autogramm hochhält. Also wirklich eine schöne Sache, schöne Erinnerung.
Nochmal zurück zu den Sexmessen. ich verstehe es ja, wenn Leute irgendwie sagen, ja, ist mein Hobby. Gehe ich halt hin, gucke ich mir an. Ne? Jeder hat halt seine anderen Stars, die er treffen möchte. Und weiß nicht, rennt da rum oder so. Aber wie abgeschlossen musst du haben, wenn du da mit einer Kamera rumrennst die ganze Zeit? Die ganze Zeit ja, so ein Kampfrohr in der Hand. Du willst einfach
was Schönes für zu Hause.
Und jeder weiß genau, was du nachher mit diesem Video machst.
Archivieren?
Genau, archivieren. Ja.
Hab ich dir doch auch erzählt.
Der Frau zu Hause zeigen.
Ich hatte einen Onkel. Der war gar nicht mein Onkel. Der war der Ehemann der Schwester meiner Oma. Also mein Großonkel oder so ein Quatsch. Onkel Jül. Und Onkel Jül, ich weiß gar nicht, wer heißt denn Jül? Das klingt wie Jauche grob oder so.
Was, Onkel was?
Onkel Jül.
Jül?
Jül, wahrscheinlich der Jürgen oder sowas. Was weiß ich.
Onkel
der ist am Tag,
Jül.
Der ist am Tag gestorben, an dem ich geboren bin. Also theoretisch könnte es sein,
dass du die, Theoretisch kannst du die Wiedergeburt von Jüll sein.
Ja. Klingt aus wie so ein 80er Fantasy-Film, ne?
Ja. Das klingt so ein bisschen wie Teen Angel oder so. Hier ist
Wiedergeburt Jüll. Des Jüll. Jedenfalls, Onkel Jüll war,
Jüll das, Reborn.
Egal, wir faken seinen Namen. Wir nennen ihn anders. Onkel Jochen. Macht's auch nicht besser. Onkel Jochen war ein passionierter Pornografiesammler, aber im Bereich der, Super 8 Pornografie. Also, weißt du, die Filme.
Das hat's mal erzählt.
Und da musste mein Vater immer in den Keller. Das Problem war, der hatte ab einem bestimmten Zeitpunkt Parkinson und kriegte diese Filme nicht mehr in den Projektor eingelegt. Und da musste mein Vater immer, wenn er zu Besuch war, in den Keller gehen, Onkel Jüll das einlegen und dann ganz schnell wieder hochgehen. Danach lohnte sich der Parkinson dann wieder.
Das
ist wahr.
Wie du über deine Familie redest.
Es ist wahr. Hör mal, ganz eben, ich habe den Mann noch nie kennengelernt. Faktisch bin ich seine Reinkarnation.
Ja. Und du wartest nur drauf, dass du Parkinson kriegst, oder? Ja.
Das nimmt so viel Druck raus. Egal. Oh. Schöne Erinnerung. Ja, übrigens, interessante Frage haben wir auch gestern gestellt. Weil auf den Plakaten oft mein Name irgendwie zu Recht größer geschrieben war, völlig in Ordnung.
Ich weiß nicht. Hast du schon mal was von Alphabet gehört?
Griechisch. Jedenfalls, nein. Reini wollte gestern unbedingt in Bielefeld wissen, wie viele der anwesenden Menschen sind denn hier, weil sie dachten, es ist so was wie eine Live-Show vielleicht von mir, die den Podcast noch nie gehört haben. Einmal in die Hände klatschen, wer noch nie Alliteration am Arsch gehört hat. Ja, das sind eine bittere Nummer für euch.
Okay, und jetzt nochmal die, die freiwillig hier sind und nicht mitgeschleppt. Ich merke, ich habe mich unklar ausgedrückt. Ich meinte die, die freiwillig hier sind, aber uns noch nie gehört haben.
Nee, ich glaube, ist alles das
meint. Ich glaube, nee, ist schön hier.
Was wäre denn die nächste Messe auf die Angeln? Würdest du auf die Angeln gehen, Reini? Durchgucken?
Es gibt ja unglaublich viele Messen. Es gibt für jeden Scheiß eine Messe.
Was ist denn der Grund überhaupt? Warum macht man das?
Genau das ist der Punkt. Das ist nicht für, also eigentlich sind so Messen ja immer für Fachpublikum. Also in erster Linie für Fachpublikum und nicht für Leute, die sagen, oh, ich habe heute nichts zu tun, ich gehe mal in die Messe, oh scheiße, ist nicht Sonntag, in der Kirche ist nichts, gehe ich mal in eine andere Messe. Nee, es ist
immer so eine kleine Prise Blasphemie in die Nummer reinbringen, völlig okay.
Es ist für Fachpublikum. Ich weiß noch, als ich diesen Job in Hessen hatte, wo es um
bei
diese...
Bei dem Waffenhersteller?
Also ich habe nie beim Waffenhersteller gearbeitet.
Ja, also fast.
Auch nicht fast. Hast du nicht
okay, erzähl weiter.
Ja, bitte. Da musste ich auch zu einer Fachmesse hin. Also ich habe für einen Hersteller von magnetischen Materialien gearbeitet, so Kerne für Transformatoren und was weiß ich nicht was. Gib das Ding her.
Nein.
Du kannst damit nicht umgehen. Du dummes Schwein, hast mir ins Gesicht geschossen.
Wie
ich hätte
Venus
erblinden können.
Ja, komm schon, du siehst doch eh schon nichts mehr. Red weiter.
Diese Augen wurden gelasert. Die sind teurer als alles, was du trägst.
Was ist denn das? Ist das hier der Reini-Block? Ihr könnt gleich nach Hause gehen.
Reini. Nee, wir machen hier keine Team-Abfragen. Nein. Zurück zu den Messen. Die sind eigentlich für Fachbesucher und zwar für Leute, die den ganzen Tag im Anzug rumstehen und dann anderen Leuten, die auch den ganzen Tag im Anzug rumstehen und keine Lust haben, irgendwas zu tun, mit denen auf irgendeinem Messestand essen zu gehen und dann irgendein Geschäft zu machen. Dafür sind Messen eigentlich. Um die neuen Sachen, die man entwickelt hat, zu zeigen, zu sagen, hier, wir sind besser als die Konkurrenz, ihr könnt bei uns einkaufen, um Geschäftskontakte zu pflegen. Dafür sind eigentlich so Messen da, weil viele von diesen Messen sind, also sowas wie die Gamescom ist ja noch eine interessantere Variante. Es gibt, also ich war auf einer Messe, die hieß Innotrans. Jetzt rate, worum es geht.
Wahrscheinlich um Transport. Also was
richtig, es geht um Schienenfahrzeuge in erster Linie. Also um Züge.
Ach du Scheiße.
Es geht um Züge.
Ohne Scheiß. Da sind
vier, fünf Messehallen und du läufst durch diese Messehallen durch und jeder verkauft irgendein sehr spezifisches Teil für Elektroloks.
Wollt ihr die ICE haben? Was heißt das? Mir fällt gerade auf, wie offen dieses Hemd ist. Ich komme mir so ein bisschen ludig vor. Aber wenn ich es mehr zumache, ich brauchte was Atmungsaktives. Wir haben uns dermaßen gestern die Eier abgeschwitzt in Bielefeld.
Das war so ein Brathähnchen, ne?
Das war Brathähnchen.
Hier ist angenehmer.
Ist so besser, ne?
Könntest du bitte beim Thema bleiben?
Innotrans.
Also, genau.
Erste Frage, warum warst du dort eigentlich?
Weil, das überrascht dich jetzt, aber diese Züge fahren mit Strom. Viele davon fahren mit Strom. Und um aus dem Strom, der oben aua in der Leitung ist, bewegende Bahn zu machen, braucht man Motoren. Diese Motoren funktionieren mit Spulen, Blechpaketen und so weiter.
Könntest du mir das nochmal mit Sockenhandpuppen erklären? Das war zu komplex.
Werbung. Gerade die Ereignisse der jüngsten Zeit in meinem persönlichen Leben haben es mir mal wieder gezeigt, wie wichtig es ist, einen vernünftigen, zuverlässigen Mobilfunkvertrag zu haben. Und da haben wir einen Tipp für euch.
SIM on Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis. Wer jetzt einen Vertrag bei SIM on Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt.
Und das Ganze tatsächlich einfach so.
Ansonsten gibt es bei SIM on Mobile 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 € im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Eure weiteren Vorteile: Allnet Flat und Wi-Fi Calling. Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G.
Und das Ganze ist natürlich monatlich kündbar. Und für alle Neuen, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code AMARSCH2, alles groß geschrieben, AMARSCH und dann eine 2, abschließt, der bekommt die ersten 12 Monate monatlich 2 GB on top. Aber hurtig, hurtig, das Angebot gilt nur bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr ansonsten auch auf simon.link/alliteration am A. simon.link/alliteration am A. Und natürlich wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Lieber Basti, so ein Zug.
Einfach nur...
So ein Zug funktioniert mit Motoren.
Aber du weißt, wir wissen alle, dass das vor zwei wir wissen alle, dass er vor zwei Stunden noch eine weiße Socke war. Das war erschreckend.
Nee, mal ernsthaft. Also solche Messen sind für Fachbesucher in erster Linie. Und ein Großteil von den Messen, die du siehst, wenn du mal durch so Kataloge durchgehst, ist tatsächlich für Fachbesucher. Also das heißt, Leute, die eigentlich gar keinen Bock haben, dort zu sein, die eigentlich nur darauf warten, endlich wieder zurück ins Hotel zu können. Oder beim Stand von ThyssenKrupp oder irgendeinem anderen großen Hersteller irgendwas Vernünftiges zu essen zu bekommen.
Ich habe ja öfters auf der Buchmesse rumgehangen. Ich habe ja fünf Bücher geschrieben.
Aber auch die Buchmesse ist in erster Linie eher so eine Consumer-Messe.
Ich weiß, aber eine ganz schreckliche Nummer. Also ich habe dann oft da, umso erfolgreicher die Bücher wurden, umso angenehmer wurde es. Am Anfang habe ich allein, also ich weiß noch, da war Lehrerkind gerade erschienen und dann stand ich alleine neben so einem Regal mit so zwei Büchern von mir. Und eins hatte ich selber hingestellt. Also es war jetzt ein Buch von mir.
Standst du die ganze Zeit daneben und wenn jemand dran vorbeikommt ist und kurz stehen geblieben ist, hast du so das eine aus der Hand genommen, so, ach, das ist ja interessant. Ne? Ist das so, How I Met Your Mother hast du ja nicht gesehen. Ne?
Nee, aber ich habe am Anfang öfters, als meine Bücher erschienen sind, als so gerade in die Bestsellerliste ging, habe ich mich manchmal bei der Meierschen neben das Bestsellerregal gestellt, wenn einer das rausgenommen hat, habe ich gesagt, ist von mir. Wie mega unangenehm! Was bin ich für ein unangenehmes Arschloch?
Ich habe das ähnlich gemacht.
Welche bessere Liste? So, Entschuldigung. Warte, soll ich es mit der Sockenpuppe erklären?
Die vom Spiegel.
Ah.
Die Sachbuch-Bestsellerliste.
Nicht schlecht.
Du warst auf der Bild. Nee, du warst.
Nein, ich war auch Sachbuch.
Du warst Sachbuch.
Da ist man schnell. Ja.
Okay, ja.
Also. Nein, um zurück zum Thema zu kommen, diese Buchmesse war oft sehr frustrierend und ich hatte eine Lesung auf der großen Lesebühne, an der Audi-Halle oder so, dann in Frankfurt. In der Mitte wurden aus irgendeinem Grund Autos präsentiert. Weiß nicht, weil man da drin toll lesen kann. Und da war eine riesen Bühne drin aufgebaut. Und nach mir trat die deutsche, nennen wir es mal, Romantik-Buchautorin Gabi Hauptmann auf. Und ich habe...
Was schreibt die so?
Fick-Romane für Hausfrauen.
Ah.
Unerträglichen Sülz. Das muss man einfach mal sagen. Es ist wirklich dann so. Und dann stopfte er seinen Dolch in ihre Liebeshulde und denkt so, pff. Aber die Alte verkauft Millionen Bücher. Also wirklich. Und dann habe ich einfach statt mein Buch vorzulesen, ihrs genommen, weil das echt? Lag schon auf dem Tisch und habe mich darüber beömmelt, weil es war wirklich so absurd. Und dann Jack griff in ihre Haare und er spürte, wie die blonde Mähne in seinen Händen gerannt und so. Und denkst, boah, ne? Also aber, ich habe mich beömmelt.
Aber funktioniert, ne?
Und zwar, ja, hat super funktioniert. Da haben sich totgelacht. Nur Gabi Hauptmann in der ersten Reihe war nicht so begeistert. Ich habe sie nicht gesehen, ich wusste nicht, wie sie aussieht.
Die war nach dir dran?
Die war nach mir dran. Ich wusste noch nicht, dass die noch, also, dass die schon da ist.
Aber tatsächlich, so Lesungen besuchen ist das Einzige, was man wirklich auf einer Buchmesse machen kann, ne?
Überhaupt keinen anderen Sinn. Aber du kannst rumlaufen, kannst theoretisch an die
Rechten. Du kannst auch
ein
Buch reinlesen, wenn du willst.
Du kannst an diesen rechten Verlage vorbeilaufen und die auslachen, das kann man machen, ja. Habe ich auch mal gemacht. Und man kann an den ganz kleinen Buchverlagen vorbeigehen und einfach Mitleid haben. Zum Beispiel der Steinschneider Verlag oder der Bogenschütze Verlag und dann steht einfach, sitzt da so ein Typ, der aussieht wie Robin Hood und hinter ihm stehen drei Bücher über Bogenschießen. Und das ist der ganze Verlag und denkst
das so,
dafür
Interest,
wäre ich aber jetzt,
ne?
Hier nicht gekommen. Ja, das ist sehr special.
Also ich war nicht ganz so oft auf der Buchmesse, ich glaube so 2-3 Mal in Leipzig. Nee, warte mal, ich war glaube ich 2-mal in Leipzig, 1-mal in Frankfurt. Also ich habe am Anfang gedacht so, ja, gehst du mal rum, guckst dir mal ein paar Bücher an, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es, als ob du die ganze Zeit durch einen riesigen Buchladen läufst. Du kannst halt Buchrücken lesen oder mal 2-3 Seiten. Du setzt dich ja nicht eine halbe Stunde dahin und liest wirklich mal die ersten 5 Kapitel. Was aber ganz cool ist, ist tatsächlich, sich so Lesungen anzugucken. Und ich habe eine Lesung gesehen, das war, glaube ich, die Frankfurter Buchmesse, die war großartig, von Ralf Kaspers. Ralf Kaspers sagt dir was, ne?
Ja, genau. Klar. Ratio.
Ralf Kaspers,
die ihn nicht kennen, er hat Wissen macht A zum Beispiel mit Shari Reeves gemacht.
Genau, oder
Shari
auch...
Shari Reeves, die Schwester des ehemaligen Sängers von Bed and Breakfast, wurde vor ein paar Jahren, ja, unwichtig.
Warum weißt du so eine Scheiße?
Ich weiß auch nicht, keine Ahnung.
Naja, aber ist die binomischen Formeln nicht können, ne?
Ja.
auf jeden Fall, ich war auf einer Lesung von Ralf Kaspers und die war wirklich großartig, denn er hat aus seinem neuen Kinderbuch vorgelesen. Also er macht sehr, sehr viel für Kinder, so Wissen macht A. Die Sendung mit der Maus hat er ja lange gemacht oder macht er, glaube ich, immer noch teilweise. Und ich finde es ganz schön, weil Ralf Kaspers schafft das, was sonst auch Disney oder Pixar in ihren Filmen schafft. Er macht Content für Kinder, der aber auch Erwachsene anspricht. Also beide können ihren Spaß daran haben. Also so die Kinder haben Spaß, aber die Erwachsenen auch. Aber beide auf einer anderen Ebene, weil unterschiedliche Witze für die Kinder und für die Erwachsenen dabei sind. Und es war, also er hat aus seinem Buch vorgelesen, wo es um irgendwie Magie und so weiter ging. Und da ging es um eine Familie, wo die Kinder getestet haben, ob denn die Schwerkraft überall gleich ist und ob die Schwerkraft überall noch vorhanden ist, weil bei der Familie war es so, dass im Wohnzimmer plötzlich die Schwerkraft weg war. Da sind Sachen dann nach oben gefallen an die Decke. Und Ralf Kaspers hat die Lesung damit beendet, dass er die Kinder dazu aufgefordert hat, auf der Messe doch mal an verschiedenen Stellen zu gucken, ob denn da die Schwerkraft noch stimmt. Das heißt, es ist so richtig schön subversiv. Den ganzen Tag sind Kinder über die Messe gerannt, haben Bücher aus dem Regal genommen und fallen lassen. Fand ich großartig.
So kann man die Veranstaltung aussprengen.
Fand ich wirklich, wirklich gut.
Ralf Kaspers war auch ein guter Typ. Ich weiß ja, nicht, was ich habe einmal eine Lesung auf der Buchmesse gesehen, da musste ich hin von einem deutschen Gegenwartsautoren, der schon so um die 75 war, der während des Lesens weggepennt ist. Kennt ihr noch von Loriot, der Musen mimpft? Oder wie das ist, der Musen ist, murmelt im Musenwickicht? Kommt ja in einem der Filme, ich glaube in Papa Ante Portas kommt das vor, dass er zu so einer Lesung geht und es wird immer absurder. Und er saß auch so ein alter Typ, in so einem Kortsacko, so ein bisschen wie Helmut Karasek sah der aus, hatte schon so 3-4 Weinchen drin. Und dann las der immer lallender, bis am Ende wirklich klang so...
Klingt wie deine Lesung.
Ja, ich schon, ja.
Nein, du, ich finde, ich muss mal kurz eine Lanze für dich brechen. Ich finde, ich war ja mal ein paar Lesungen von dir und... Entschuldigung, da blitzte gerade was durch dein Hemd durch.
Piercing ist neu.
Ich wollte dir gerade ein Lob aussprechen. Deine Lesung hast du wirklich ganz gut gemacht, weil...
War nett.
Ich würde sogar sagen, fast mehr als nett. Aber nee, weil du hast immer zwischendurch Teile aus deinem Buch vorgelesen, aber sonst einfach frei erzählt. Also wie so ein bisschen wie so ein Comedy-Programm. Und das hat die Lesung sehr lebendig gemacht. Ich habe auch schon Lesungen erlebt, wo Leute wirklich hingekommen sind. Kapitel 1. Es war ein grauer Vormittag, als Ansgar von der Schule kam und seine Mutter nicht mehr lebte. Also, und so geht das die ganze Zeit weiter. Und irgendwann ist dann, wir machen jetzt eine Pause. Ey, ich war wirklich schon auf schlimmen Lesungen.
Warum?
Durch Zufall. Also einfach so durch Zufall hingekommen. Oder ich war irgendwie Teil von einer Veranstaltung, wo mehrere Leute was vorgelesen haben oder so. Das,
ich habe mal in einem Einkaufszentrum bei Hessen gelesen. Das war das Schlimmste, was ich erlebt habe. Ich komme da an im Loop-Einkaufszentrum bei Frankfurt. Das war, glaube ich, bei meinem zweiten Buch.
War das die schlimmste Live-Veranstaltung, die du je hattest?
Ich glaube ja. Schlimmer wird's nicht mehr. Weil ich kam da an und die hatten vorher nicht mitgeteilt, wie viel Karten verkauft waren, was schon kein gutes Zeichen ist. Und dann sagte die Buchhändlerin, das war so eine Meiersche, glaube ich, oder Thalia, da war so ein Bereich so von irgendwie so 12 Stühlen. Also war schon nicht gut. Da saß aber keiner drauf. Ich dachte, juhu. Wenigstens kann man ja 12 Leute, kriegst du ja irgendwie nur eingesammelt. So, sagst du, hier, kommen Sie mal rüber, hier, dann hast du die 12 Stühle voll. Ist immer noch beschissen, so als wenn du was in der Klasse vorliest, aber dann hast du halt 100% voll. Und ich sag, ja, wo sind denn die Gäste?
Wie viele Leute
Gäste?
Waren da?
Warte. Bisher sind noch keine da.
Keiner?
Aber wir haben nebenan den leerstehenden H&M bestuhlt. Und ich guck so sie an, ich sag, was? Und dann gehen wir rüber und da war eine H&M-Filiale, eine komplette Etage mit 800 Plätzen bestuhlt worden. Und in der ersten Reihe schliefen Penner.
Weißt du, wie man sowas nennt? Planwirtschaft.
Und dann sag ich, ja, aber haben Sie denn geworben? Ja, seit heute Morgen ist der Thalia-Tiger unterwegs. Und draußen vor dieser Filiale stand ein Student in einem Kostüm, in einem Tigerkostüm, hatte Postian Bielendorfer. Und nachher habe ich vor 2 schwangeren Muttis, die mal sitzen wollten, und dem schlafenden Penner gelesen. Und 797 freien Stühlen. Und es war wirklich... Das kannst du dir nicht vorstellen, dass wir da kommen, aber welche richtig zu spät. Das ist unangenehm. Also, um für euch die bisherige Show kurz zusammenzufassen, Ficky Ficky, Gamescom. Was? Rainer hat mit seiner Socke geredet. Eigentlich alles normal. Also, aber kannst du dir das vorstellen? Die hat mich für 2 Stunden bezahlt. Deal ist Deal. Dann sitzt du da 2 Stunden in dieser leerstehenden H&M-Filiale, in so einer Krankenhausbeleuchtung, 2 Frauen, die einfach nur mal sitzen wollten, weil sie wahrscheinlich sonst gebären hätten müssen. Und dieser Typ, der am Pennen war. Und ich habe mir halt, das war so fürchterlich.
Er ist aber schon länger her, oder? Also das war nur so zu Buchzeiten.
Vor 10 Jahren. Ah, okay, vor 10 Jahren. Mich haben die Lesungen ja am Ende zur Comedy gebracht. Also es war wirklich...
Okay. Das ist ja das Schöne, ne? Also man kann selbst aus richtig beschissenen... Also wenn es gut ist, kann man aus richtig beschissenen Situationen immer noch irgendwie was mitnehmen, was rausnehmen, ne? Also es gibt ja diesen schönen Spruch, Tragödie plus Zeit gleich Komödie. Und genau das ist da ja der Fall.
Ist auch so. Wenn's einfach der 11. September, ein Knaller nach 20 Jahren. Danke, Rainer. Nein, aber nein. Okay, nein. Die Onkel-Jules-Story. Ich sag mal so, an dem Tag, als der Tod an seinem Projektor umgekippt ist, waren alle traurig. 30 Jahre später ist es lustig, dass er Parkinson hatte. Tragödie plus Zeit gleich Komödie.
Du bist ein schlechter
Mensch. Ich kannte den Mann doch gar nicht.
Du bist ein schlechter Mensch.
Wenn du, Reini, wenn du wiedergeboren werden würdest.
Ja.
Welches Tier außer Wombat wärst du?
Also es muss ein Tier sein.
Du könntest ja keine zukünftige Person sein, weil die kennen wir ja noch nicht.
Was?
Also könntest du jetzt...
Was?
Ja, was hätte ich denn fragen sollen? Also als Mensch. Also
ja, gut. Aber du kannst ja sagen, irgendwie, ich würde gerne wiedergeboren werden als Sohn eines, was weiß ich, Tischlers
Lehrers,
in Den Haag.
Glückwunsch.
Oder so. Nee, also Tier, wenn ich mir überlegen könnte, als welches Tier würde ich gerne wiedergeboren werden? Ich glaube, als... ist schwierig, ehrlich gesagt.
Spulwurm in meinem Darm. Damit wir immer zusammen sind.
Ja, ist das ich nicht würde schön? Gerne weniger.
Ist das nicht romantisch?
Ich würde gerne weniger über deine Darmhygiene reden, ehrlich gesagt.
Du lebst von meiner Scheiße. Irgendwie ist doch auch wie eine WG. Also komm, egal. Ich habe dir noch mal von dieser WG von einem Freund von mir erzählt, wo die hatten Linoleumboden über ihren Teppich in der Küche gelegt. Ich weiß nicht, warum die Teppich in der Küche hat. Und dann lief man durch die Küche und sank in den Boden ein. Und der eine von den beiden, der mit mir befreundet war, brut sich 500 Gramm Speck und aß den so. Und ich saß so bei denen in der Küche und ich so, ihr sterbt im nächsten Jahr, also das ist unmöglich. Und ja, es hat auch nicht lange gehalten mit denen. Du hast ja in der WG gelebt,
ich hab, und warst ja, glücklich. Ich hab 7 Jahre in der WG gewohnt in Essen und das war eine unglaublich schöne Zeit. Weil wir auch, also erstmal war das so, weiß nicht, das waren so meine 20er, da war man noch so sorglos. Also man hat sich generell wenig Gedanken gemacht. Erstmal so dieses, ne, weiß ich nicht, ich habe immer das Gefühl, so bis 30 ist man eh unsterblich. Unsterblich heißt jetzt nicht, dass man allen möglichen Scheiß macht und nicht drüber nachdenkt. Aber zumindest ging es mir so, bis ich irgendwie so knapp 30 war oder so, habe ich ehrlich gesagt nie über Tod oder so nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann gedacht so, oh ja, jetzt könntest du auch mal zum Arzt gehen, ne? Wäre mal ganz sinnvoll, irgendwie so Vorsorgeuntersuchungen und so. Aber man hat sich wenig über Konsequenzen Gedanken gemacht. Ich fand es immer einerseits beeindruckend, aber auch gruselig, wenn ich Leuten begegnet bin, die mit Anfang 20 ihr Leben schon durchgeplant hatten.
Ja, so eine, dann geht's zu den jungen Liberalen, die wissen das schon mit 8.
Genau, dornige Chancen.
Ne? Ja, dornige Chancen. Nee. Mit der Kuhkrawatte in die Schule fahren, mit Papas Mercedes.
Ich hatte
keinen Plan. Null.
Ich frage mich auch im Nachhinein mittlerweile so, also ich könnte es jetzt nicht mehr sagen, ich müsste in irgendwelche Fotoalben gucken. Was habe ich gemacht, als ich Anfang 20 war? Keine Ahnung.
Ich habe gekifft.
Nee, ich bin aber auch schlecht, was so was Zeiträume anschätzen angeht. Also zum Beispiel so, wie lang ist mein Studium her? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, ist wirklich so. Also das ist auch nie ein Problem. Es gibt immer nur ganz wenige Situationen, wo das ein Problem wird. Sowas wie, wie lange bist du denn schon verheiratet? Und dann sitze ich immer da und sage so, ja, das ist eine gute Frage. Sollte man, also nee, ich meine, ist ja peinlich. Also da sollte man gar nicht groß drüber nachdenken müssen. Kann ich dir direkt sagen, seit... Warte, 4 Jahren.
Ja. Nee, also du hast recht, diese Sorglosigkeit. Ich weiß noch, als eine der größten Sorgen war, dass das Verteilerkabel vom Netz, von der Network-Party nicht da war. Und es war wirklich die größte Sorge
ja,
in dem Moment.
Ja, genau.
Und ich glaube, das Beste, was meine Eltern je für mich getan haben, oder das Beste, was sie je zu mir gesagt haben, werd, was du willst, das machst du schon. Das fand ich eine der besten Ratschläge, die sie mir hätten geben können. Weil das hat mir die Offenheit gegeben. Wenn meine Eltern mir auf die Nüsse gegangen wären mit, du musst Arzt werden, du musst Jurist werden, mir Druck gemacht hätten, so, das, meine Eltern waren keine unkomplizierten, mein Vater lebt ja noch, aber meine Mutter war auch kein unkomplizierter Mensch. Es war kein unkompliziertes Verhältnis. Aber sie haben mir immer im weitesten Sinne die Zuversicht gegeben zu sagen, du wirst das schon hinkriegen, mach was immer du möchtest und verfolg deinen Weg und es wird gut werden. Und das finde ich ist einer, das sollte man natürlich, wenn die Kinder mit 14 anfangen, Heroin zu nehmen, sollte man das nicht sagen.
Ja, oder?
Aber, also, grundsätzlich, wenn sie es schaffen, halbwegs einen Schulabschluss auf die Reihe zu kriegen und Heroin nicht anzufangen, dann kann man seinen Kindern diese Sicherheit theoretisch schon in die Hand geben und hoffen.
Das haben meine Eltern genauso gemacht, obwohl meine Eltern ja finanziell nicht besonders gut versorgt waren, haben die immer gesagt, so mach Schule, ne? Also Schule stand nie zur Diskussion.
Mach Schule.
Ja, nein, mach Schule fertig. Ne? Also stand nie zur Diskussion, irgendwie nicht zur Schule zu gehen oder so. Also auch wenn ich irgendwie zu Hause so einen auf krank gemacht habe oder so, weil ich keinen Bock hatte, zur Schule zu gehen, war meine Mutter immer relativ hart so, ja, dann geh zum Arzt. Egal, so, ja, aber so, ne, so schlimm ist ihm jetzt nur schlecht, ja, dann geh zur Schule. Es gab also bei mir zu Hause war Krankschreibung ab ersten Tag.
Harte Arbeit.
Ja, genau. Also ab ersten Tag musst du einen Attest vorlegen. Also es war wirklich immer, wenn du so krank bist, dass du sagst, du kannst heute nicht zur Schule oder so weiter, dann gehst du zum Arzt. Also das gab es halt nicht. Und meine Eltern waren nie irgendwie bei irgendwas sauer, es sei denn, ich habe irgendwie Schule blau gemacht oder weiß nicht.
Noten? Waren sie bei Noten sauer?
Noten war vollkommen egal. War meinen Eltern vollkommen egal. Die haben nur.
Die wollten also, einfach nur, dass du 6 Stunden am Tag weg bist. Das ist, oder?
Moment, warte, war ich deshalb auf einer Ganztagsschule? Nee, Noten waren meinen Eltern auch egal. Also meine Eltern haben nie Druck gemacht.
Du bist ja mal hängen geblieben.
Ja, ich bin sitzen geblieben, ja.
Das ist das Einzige, wirklich, ich habe ja aus dem verliehenen Leben meiner Eltern von meiner Zeugung bis Familienurlaube alles verarbeitet. Es gab genau zwei, zwei Dinge, bei denen meine Eltern ausgeflippt sind. Erstes Buch, da habe ich alles Private beschrieben, was man eigentlich beschreiben sollte. Und meine Mutter ruft mich einen Tag vor der Drucklegung an und sagt, das geht nicht. Ich sage, was denn? Und ich ging durch den Kopf, was alles, ne, mein Onkel als Alkoholiker bezeichnet, und bezeichnet ist ein schöner Begriff in dem Fall. Egal. Ja, also, so, schon private Sachen so da reingeschrieben, ne? Und sie so, das ist kein Nappa-Leder-Imitat. Das ist echtes Leder in unserem Wohnzimmer. Sollen die Leute denken, wir sind Penner? Das Einzige, über das sie weißt abgegangen du, ist, dass ich unser Wohnzimmer falsch beschrieben habe.
Bei deinen Eltern gab es Nappa-Leder, bei uns gab es höchstens Nappo, so hart wie Leder.
Und bei meinem Vater, wirklich, alles habe ich über ihn erzählt, alles, außer seinen echten Namen. Und dann ruft er mich an, du hast nicht im Fernsehen gesagt, dass ich eine Klasse wiederholen musste.
Echt, dein Vater musste eine Klasse wiederholen?
Voll abgekackt in der 8.
Ja. Moment.
Das ist das Familiengeheimnis. Ich glaube, wenn wir einen Opa hatten, der KZ-Wächter gewesen wäre, wäre weniger schlimm, als dass er hängen geblieben ist.
Dein Vater ist in der 8. Klasse sitzen geblieben. Weißt du, wegen was?
Ich glaube, ähnlich wie ich fast. Mathe und so. Mathe und Latein oder so.
Ja, ich bin wegen Englisch und Latein hängen geblieben.
Salve.
Ich musste, ja. Salve discipuli et discipule.
Nicht schlecht, Rani. Damit hast du immer im griechischen Grill bestellt, ne?
Basti Asinus est.
Nee, aber war das für dich gut oder schlecht, hängen zu bleiben? Ich habe es mir oft gewünscht.
Es war also
hätte ich eigentlich auch aus, ich einfach machen können. Bin ich dumm? Ja, einfach schlechte Noten haben können, wir nicht hängen geblieben. Ja, also.
Nee, war für mich eine schwierige Zeit. Also ich war da gerade in der 8. Klasse. Meine Oma ist gestorben in dem Jahr, daran erinnere ich mich noch. Die hat das letzte Jahr bei uns gewohnt und ist dann gestorben. Auf jeden Fall, ich musste die 8. Klasse wiederholen. Ich war nie gut in Englisch, ich war immer schlecht. Und in der 7. oder 8. Klasse kam aus einer Schule Latein dazu. Und ich war in Latein noch schlechter. Also ich war in Englisch schon schlecht, aber Latein, also ich hatte in Latein auf dem Halbjahrszeugnis eine 6.
Das ist wie nicht da.
Ja, ich weiß. Nein, das ist schlimmer als nicht da. Das ist da und störend. Ja. Ich hatte auch mal.
Ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt verliehen wird in der Schule.
Ungenügend, ja, hatte ich. In Latein. Aber ich habe mich dann noch auf eine 5 hochgearbeitet in 2,5 Jahren.
War der Lehrer denn so ein Penner? Oder?
Nee, der Lehrer war jetzt im Nachhinein, das Witzige ist, der ist später mein Stufenleiter geworden in der Oberstufe, der Lateinlehrer. Und der war echt super. Und ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt. Mein Bruder ist ja Rallye-Lehrer mittlerweile, also der unterrichtet Religion in Dorsten. Und der musste sein Latinum an der Uni nachmachen, weil er es in der Schule zu früh abgewählt hat. Musste der an der Uni, und das ist viel, viel härter, sein Latinum nachmachen. Erste Lateinvorlesung, er setzt sich in den Hörsaal, mein alter Lateinlehrer kommt unten rein, geht die Anwesenheitsliste durch, Remfort, ja.
Aber er hat es geschafft.
Ja, er hat es trotzdem geschafft. Mit dem habe ich mich zu der Zeit dann auch schon wieder gut verstanden, weil er hatte vollkommen recht, ich musste diese Klasse wiederholen. Also nicht nur, weil ich in Latein und in Englisch schlecht war, sondern ich war einfach, also mir hat das gut getan. Also dieses Jahr zu wiederholen war natürlich in dem Moment, wo es passiert ist, ein absoluter Weltuntergang. Ne? Also in dem Alter, weil wenn du in der 8. Klasse bist oder so, ist Schule dein Leben.
Aber du hattest doch den großen Vorteil wie ich, keine Freunde. Also es ist nicht so schlimm, wenn man
ich hatte Freunde. Und aber es ist wirklich, du wirst dann komplett aus deinem sozialen Gefüge ja gerissen und musst in eine andere Klasse. Und das Schlimme ist, ich glaube, es ist noch schlimmer, als an eine andere Schule zu gehen, weil du hast deine alten Klassenkameraden und so, du siehst die ja noch, aber alle kommen weiter, nur du nicht. Du musst nochmal. Ein bisschen
wie nicht in den Recall kommen bei DSDS.
Ja, so ein bisschen mit ähnlichen Folgen. Es war damals, also in dem Moment war es wirklich, wirklich schlimm. Hat sich aber, ich sag mal so, ein Jahr später war ich schon froh drüber, weil die Stufe oder dieser Klassenverband, in den ich dann gekommen bin, die Menschen waren einfach netter. Da war die Arschlochdichte geringer. Ich habe mit vielen, also mit manchen, vieles übertrieben, aber mit manchen davon heute sogar noch Kontakt. Also es sind immer noch Freunde von mir, die ich noch aus meiner Schulzeit habe, wobei es ja immer erstaunlich ist, wie wenig man nur noch mit den Leuten aus der Schulzeit zu tun hat.
Ich mit exakt keinem.
Gar keinem?
Niemand.
Was ist mit dem Glatzkopf?
Der war nicht mit mir auf einer Schule. Schön, dass du Glatzkopf sagst. Du rasierte Rapfelkartoffel.
Ja, der andere. Nein,
das ja, nee, aber ja, der war nicht in meiner Schule.
Ah, okay. Ich dachte, ihr wärt
also doch, ich kenne noch ein, zwei Leute. Also, aber wirklich ganz
weit. Also bei mir sind es auch nicht mehr viele aus der Schulzeit, aber es sind noch welche. Und,
aber bei mir sind genau die Sachen passiert, die man wirklich erwartet. Also der Klassenschönling ist jetzt fett, hat ein komisch abstehendes Auge, irgendwie eine Therapie hinter sich, ist komplett im Arsch, hat gar nichts hingekriegt. Aber der war kein fieser Typ, der war nur so einer, das war so ein Gewinner, der Quarterback-Typ, der immer gut aussah. Der hat für 5 Euro Regenwürmer gefressen, die Mädchen wollten ihn trotzdem küssen. Du dachtest so, ich esse keine Regenwürmer.
Das ist noch mehr ein Schlag ins Gesicht, oder? Ja.
Und also alle sind so geworden, wie man es irgendwie dann auch gedacht hat, wie es wird, glaube ich. Und ich immer, wenn ich Leute von damals treffe, die dann irgendwie sagen so, von dir hätten wir das nicht gedacht. Was ich sehr nett finde, also im Sinne von, dass du nicht irgendwo sitzt und deine eigenen Augenbrauen abkaust, überrascht uns alle.
Das ist bei mir aber ähnlich. Von mir hätte auch niemand gedacht, dass ich mal auf einer Bühne stehe. Ich hatte früher, also ich habe Referate halten schon gehasst. Ich fand es immer schlimm, vor Menschen zu stehen und zu reden. Aber das ändert sich ja irgendwann, das ist ja Trainingssache.
Gibt es eine Sache, an die du dich erinnerst von besonderer Grausamkeit aus der Schulzeit, die man erzählen kann? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich war mal zu einer Party eingeladen bei Anna. Den Namen kann man ja sagen. Bei Anna war ich eingeladen und ich hatte mich schön gemacht, also im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten, weil ich sah nun mal wirklich aus wie ein genetisches Experiment. Genau. Ich hatte mir ein Polyesterhemd mit chinesischen Schriftzeichen angezogen und eine grüne kurze Khaki-Hose und dazu rote Doc Martens. Ne? Ja, ich sah aus wie hingekackt und hingeschissen, aber ich dachte wirklich, okay, das ist es. So kann ich da hingehen. Habe ich ein Geschenk gekauft für die Party und die fand im Partykeller ihrer Eltern statt. Das war so ein Backsteinhaus in Gelsenkirchen und dann ging es so runter Richtung Keller, da war eine Tür und dann waren da so diese kleinen Fenster, die an Kellerabteilen sind, wenn der Keller so tiefer ist, aber nicht in der Erde. Ne? Also wenn es unterhalb des Hauses einen Keller gibt und der hat so Tageslicht.
Sutterer Fenster.
Und es war halt einfach durch die Sutterer-Fenster völlig ersichtlich, dass da gerade eine Party abgeht. Also es kam halt so Neonlicht da raus, Rauch kam raus. Und ich stehe vor der Tür, klopf, 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 nix. Und irgendwann geht die Tür auf und Anna und ihre besten Freundinnen stehen da und gucken mich an und sagen, ja, ich sage, ja, hier ist doch die Party. Und sagt, nee, hier ist keine Party.
Nicht für dich.
Und ich sag, ja, aber ihr habt mich doch eingeladen. Ja, das war ein Scherz. Und dann hörte ich nur alle lachen und die Tür ging wieder zu. Und ich bin wirklich heulend im Regen nach Hause gegangen. Und dann habe ich habe Anna vor 2 Jahren wieder getroffen. Die arbeitet jetzt als Arzthelferin in Gelsenkirchen. Nettes Mädchen, ne? Also wirklich, hat eine Familie. Ich war in der Innenstadt von Gelsenkirchen. Die kam mir entgegen und sagte, Mensch, super, was aus mir geworden ist. Und sie freut sich so für mich. Und das fand ich total nett von ihr. Und mein Gott, ne? Also man kann ja auch vergeben. Und dann hat sie gefragt, ob sie nicht mal zu einer der Shows kommen kann. Und dann habe ich sie zu der Show letztes Jahr eingeladen.
Und dann stand sie vor der Tür, Show, nee, hier ist keine Show. Und drin Party! Hast du nicht wirklich gemacht, oder?
Sie ist mit 8 Familienmitgliedern gekommen. Ich habe den Türstehern gesagt, die kommen nicht rein.
Ich wusste nicht, dass du so ein rachsüchtiges Schwein bist.
Fick dich,
Anna.
Was
können denn die Kinder dafür?
Ist mir scheißegal. Ich habe durchs Fenster meiner Garderobe sehen können, wie sie enttäuscht vorm Eingang stand und wie sie ihrer Familie erklären musste, dass diese Show heute nicht für sie stattfindet. Und ganz ehrlich, ich bereue nichts. Ich hätte, die zweite Alternative wäre gewesen, die wären in die Show gekommen und ich hätte sie zerlegt. Also wäre es noch höflicher gewesen, dass sie gar nicht erst reingekommen sind. Aber ich dachte, das Gefühl würde sie vielleicht daran erinnern, wie sich das angefühlt hat.
Schön.
Ja.
Das,
ganz also, ehrlich, Rache ist nichts Schlimmes. Ich glaube immer daran, Rache ist falsch. Und alles Scheiße. Die paar Mal, die ich mich in meinem Leben gerecht habe, war wunderbar. Wirklich. Absolutes Top-Gefühl. Wirklich.
Ich muss sagen, ja, bei so ein paar Sachen kann ich das nachvollziehen. Ich erinnere mich nämlich noch dran, ich war an meiner alten Schule später, also es gibt ja immer noch so ehemaligen Treffen und so, ne, so Rumgewichse, da bin ich nie gewesen.
Niemals beim Klassentreffen?
Nee, ich war nie bei einem Klassentreffen.
Willst du nicht die ganzen Kaputten sehen, dich ein bisschen beömmeln?
Doch, mittlerweile schon. Ich war ja lange Zeit selber einer davon. Nee, was es bei uns an der Schule gab, es gab immer im November einen Weihnachtsmarkt in der Schule und das war irgendwie auch immer so ein bisschen ehemaligen Treffen, da sind auch immer ehemalige hingekommen und man hat nochmal so Lehrer getroffen. Ne? Man muss dazu ja sagen, ich glaube, für viele Schüler ist es so, dass man dass man immer denkt, der Lehrer muss sich doch an mich erinnern, der hat mich 8 Jahre begleitet, bla bla bla. Und ich glaube, für manche Lehrer ist das so, boah, keine Ahnung, ne? Also ich meine, die haben ja, weiß ich nicht, im Laufe ihrer Berufslaufbahn ja Tausende.
Mein Vater ist unglaublich. Du kannst im Supermarkt, da steht irgendwie so eine 55-Jährige mit lustiger Föhnfrisur, Herr Bielendorfer, ich war damals, mein Vater sagt, 1979 Abiturjahrgang Regina. Und jetzt, was sage ich mit dir nicht in Ordnung? Okay, weiß ja alles.
Aber ja, da ist aber auch speziell. Also ja, ich glaube, viele Lehrer erinnern sich, aber man kann sich halt nicht an jeden erinnern. Ne? Aber eine Sache, so ein bisschen, so ein Stückchen Genugtuung. Ich habe damals einen meiner Lehrer, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ne? Also dieses Ding da.
Ding?
Also
Ding da. Wurde übrigens vom Ding Verlag verlegt.
Und ich war bei dem Weihnachtsmarkt, denn mein Klassenlehrer damals in der 8. Klasse hat beim Elternsprechtag meiner Mutter empfohlen, den kleinen Reinhard doch lieber auf die Hauptschule zu schicken, weil er das Gymnasium nicht schaffen wird.
Ernsthaft?
Ja.
Wow.
Ja, das
lebt er noch oder können wir jetzt auf sein Grab pissen?
Nee, ich bin nee, ich glaube, der lebt nicht mehr. Ich glaube, wir könnten auf sein Grab pissen. Nee, aber das also den dann noch mal wieder zu treffen und zu sagen so, ja, ich habe mittlerweile ich habe Physik studiert, Doktor gemacht, alles gut. Und so. Das war ein bisschen, ich bin sonst nicht rachsüchtig oder so, aber das war trotzdem ein Stück weit Genugtuung, weil ich mir dachte, du dummes Arschloch. so eine Empfehlung kann ja wirklich ein Leben verändern, zerstören, ne?
Ja.
Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man auf der Hauptschule ist. Das ist vollkommen.
Nein, aber es verringert die Chancen. Punkt. Das ist einfach so. Es verringert die Chancen in vielen Bereichen.
Es macht es dir auf jeden Fall schwierig, also schwerer im weiteren Verlauf.
Also gleich wie Abitur. Also der einzige Grund, eine gute Abiturnote, wir haben nun mal in Deutschland ein System, das aus meiner Sicht völlig abstrus ist.
Es ist scheiße.
Genau,
es ist einfach scheiße.
Es gibt keinerlei Begründung, warum irgendjemand, der ein besonders gutes Abitur hat, jetzt besser Medizin studieren kann, als vielleicht jemand anderes, der ein schlechteres Abitur hat und dann einfach 20 Semester warten muss.
Vor allem, weil es auch nicht vergleichbar ist. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist mit Zentralabitur und auch nicht mehr so ganz freie Fächerkombination. Aber wir hatten bei uns, ich glaube, die Abitur-Jahrgangsbeste, also unseres Jahrgangs mit einem Abi von, ich glaube, 1,0 oder 1,1 oder so, die hatte Deutsch, LK und Kunst oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht ist, aber man kann nicht wie du schon sagst, ich weiß nicht, ob die unbedingt dafür geeignet ist, Medizin, Jura oder sonst irgendwas zu studieren. Das Geile war auch, bei den Leuten, die so ein 1er-Abi hatten, war auch immer die Frage, was machen die? Studieren. Keine Frage, die gehen auf jeden Fall schon mal studieren. Und was? Ja, Jura oder Medizin. Da denke ich mir so, okay. Es ist ja sehr artverwandt, ne? Medizin oder Jura, also die Interessen liegen nah beieinander. Ich glaube, es drückt teilweise Jugendliche oder junge Erwachsene in Schienen, die nicht unbedingt gut sind.
Ja, weil du denken, hast ein sehr gutes Abi und denkst, ich muss das
genau, jetzt die müssen, machen. Die denken, sie müssen das jetzt machen, obwohl sie da überhaupt gar kein Interesse dran haben. Oder die Leute denken, sie müssen XY lernen oder studieren, weil da verdient man ja später viel Geld. Und die Motivation, da verdient man später mal viel Geld, ist die beschissenste, die man für einen Job haben kann. Also ist eine Motivation, ist vollkommen okay, ist auch legitim, wenn irgendjemand sagt, ich mache das, weil da verdiene ich viel Geld. Ist aber kein Rat, den ich irgendjemandem geben würde.
Kann man ja sowieso verbindlich so nicht für jeden Job sagen. Also klar, wo würdest du sagen jetzt?
Weiß nicht, wenn du sagst, du wirst irgendwie Pilot, zum Beispiel bei der Lufthansa oder
ja,
so.
Ja, das was ist ja die eigentlich, guck mal, wir beiden Kartoffelklöße, oder, wir sitzen da, die gucken uns an und sagen, nö.
Oder du weiß nicht, studierst Medizin und bist dann irgendwann Chirurg oder so. Natürlich, du hast scheiß Schichten.
Verdammt langer Weg.
Du machst halt irgendwie deinen Facharzt als Arzt, verdienst du jetzt nicht schlecht, hast einen stressigen Job, keine Frage, hast auch ein scheiß Studium mit Bereitschaftsdiensten und was weiß ich nicht was, aber du verdienst halt eine Menge Geld. Die Frage ist, hältst du dann lange durch, wenn das ein Job ist, den du eigentlich nicht tun willst? Also für den du eigentlich nicht brennst. Und du wirst definitiv nicht glücklich dabei. Ich habe gerade in der Zeit, in der ich viel Science Slams so gemacht habe, habe ich auch hin und wieder so unterhaltsame Wissenschaftsvorträge an Schulen gegeben und auch bei Abiturienten oder generell in der Sekundarstufe 2 und habe Fragen beantwortet und so und habe denen immer als Ratschlag gegeben, Hört nicht drauf, was eure Eltern euch sagen, was ihr unbedingt studieren müsst. Macht das, wo ihr Bock drauf habt. Und wenn ihr Bock drauf habt, ostasiatische Vasenkunde zu studieren, weil ihr irgendwie, weiß ich nicht, immer wenn ihr irgendeine schöne Vase seht, kriegt ihr einen kalten Schauer über dem Rücken und einen Steifen in der Hose. Nee, dann
und ihr seid ein Mädchen.
Ja, das. Dann macht das oder studiert das, weil egal was, ne, also.
Tu das, wofür du brennst.
Ja, das kann man so sagen. Also wirklich, weil wenn du das machst, was du gerne machst, dann bist du da drin meistens auch nicht schlecht, ja, oder
aber,
gut.
Aber das Problem ist ja, also zum Beispiel jetzt, ne, Comedy ist auch so ein Beispiel. Oder singen. Stell dir vor, wir beiden würden sagen, wir singen wahnsinnig gerne. Wir könnten tun, was wir wollen.
Ja.
Wir wären kacke. Also ja. Nee, wir wären, also ich sing schon ganz schön. Aber wissen viele, die mir folgen, wissen, man nennt mich
heute
auch...
Heute ist Samstag, ne? Die Folge morgen beginnt übrigens mit deinem Gesang, den habe ich vorne vorgeschnitten. Man,
wirklich?
Ja, wirklich.
Du hast so man nennt mich auch den goldenen Spatz von Essen-Werden. Und dementsprechend, nein, aber ich meine damit, du musst natürlich auch immer eine Relation haben von deiner grundsätzlichen Fähigkeit.
Natürlich. Und,
ja, aber das ist ja gar nicht so leicht. Also weißt du, wie viele Leute Comedy machen? Ich war letztens in einem Comedy-Club und habe mir das angeschaut. Und ich bin keine Instanz. Ich bin nicht der, der bewertet, ob jemand gut ist oder schlecht
also
ist.
Also machst du zumindest so lange und so gut, dass du davon leben kannst.
Ich mache das so gut und so lange, dass ich davon leben kann. Ich glaube, dass das wie jede andere Sache, die man besonders im künstlerischen Bereich macht, eine Grundveranlagung braucht. Also ich könnte nie Maler sein, weil ich habe kein räumliches Vorstellungsvermögen. Ich kann nicht gegenständlich zeichnen. Kann
ja,
ich
aber
nicht.
Ich
könnte es lernen. Also bei, aber
ja, genau. Das ist der Punkt. Du könntest es lernen, weil gerade im Bereich Kunst und da habe ich mich mit Alvin mal lange drüber unterhalten. Also Alvin von den Rocket Beans, ein guter Freund von uns, der zeichnet super viel. Und da habe ich mich lange mit Alvin drüber unterhalten. Es ist so, dass der super oft gesagt bekommt, so, boah, so viel Talent hätte ich auch gern. Ne, so, oh, du bist ja gesegnet mit so einem Talent, dass du das so gut kannst. Und er sagt, das ist Bullshit, du musst üben. Das ist üben. Du musst einfach dich
stimmt,
hinsetzen und das
aber
üben.
Aber dann geh mal in Alvin Schuhbücher und guck dir seine Zeichnung aus der 6. Klasse an und schäm dich für die Scheiße, die du gemalt
ja,
hast.
Ja, natürlich, die
sind
zu der Zeit schon besser, aber trotzdem genau. Ist das ist nicht einfach, dass die Leute mit einem Talent gesegnet sind oder so, sondern die tun was dafür.
Nee, aber üben ja, das stimmt, dafür. Das ist völlig wahr. Ne? Das muss man in jedem künstlerischen Bereich, außer Podcast. Aber,
ja, stimmt, im Podcast muss man
das nicht. Gar nichts können. Aber du brauchst die Grundveranlagung. Wenn du die nicht hast, ist es aus meiner Sicht, und das meine ich überhaupt nicht böse, fast unmöglich. Und das gilt für mich bei Gesang, das gilt für mich bei Malerei, bei diesem Bereich.
Tanzen. Das dokumentiert. Oh.
Ist die Rumba-Hüfte. Das hier ist die Rumba-Hüfte.
Muss ich wieder...
Wenn diese Schlange beißt, bewegt sich niemand mehr.
Das siehst beschreibt das? Dein Sexleben, ich oder?
Ich kann diese Hüfte aushängen wie eine Natter den Kiefer. Fick dich, Remford. Ekaterina Leonova ist immer noch in der Tagespflege.
Muss die Sockenpuppe wiederkommen?
Die Frage ist, musst du wieder in deine Sockenpuppe kommen? Jedenfalls. Ah, nein, Mr. Grüne Socke. Ah! Okay.
Ich fülle sie wenigstens aus. Nee, aber nochmal zu den Jobs. Natürlich, ein Stückchen Talent und so weiter, ja, gehört mit dazu. Aber alles ist trotzdem harte Arbeit. Und natürlich wirst du nie so gut, also du kannst jetzt anfangen zu üben, jeden Tag. Du wirst wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht so gut zeichnen können, wie Alvin das mittlerweile kann. Ne, weil er dir einfach lange, lange voraus ist. Aber du kannst trotzdem bestimmt, also du kannst wahrscheinlich nicht das gleiche Level erreichen, aber du kannst trotzdem gut darin werden, wenn du möchtest. Die Kunst bei einem Job ist, glaube ich, etwas zu finden, wo man Spaß hat, irgendwie ein gewisses Talent dafür hat und damit irgendwie Geld verdienen kann. Weil du hast schon recht, man kann nicht mit allem, also man kann nicht von allem leben. Ne? Du kannst zum Beispiel nicht sagen, ich will Maler oder ich will Künstler werden und davon leben. Ich male jetzt nur und habe keinen Plan B und mache nichts anderes. Das ist bescheuert. Das ist halt dumm. Aber du kannst ja irgendeinen anderen Job machen und nebenbei weiter malen und sagen, vielleicht kann ich irgendwann mal davon leben. Ist generell ein Job für alle, die irgendwie überlegen, was mit Selbstständigkeit zu machen. Macht das, versucht das nebenbei zu machen. Und wenn das so ein, zwei Jahre läuft, dann könnt ihr irgendwann mal sagen, okay, ich höre jetzt auf mit der anderen Arbeit.
So wie du das mit Podcast gemacht
hast. Ja, genau.
Damit du den Leuten im Labor nicht mehr um den Sack gehst.
Ja, richtig.
Weil der Rev heute schon wieder am Stempel läuft hier doof rum, neben der Protonenkanone und guckt doof. Weißt du? Du hast, ich muss sagen, das, jetzt mache ich dir mal ein Kompliment. Wir saßen gestern mit Freunden zusammen und Rainer hat von seiner Doktorarbeit erzählt, wie er Diamanten macht. Ne, da werden immer alle Damen richtig hellhörig, wenn er das erzählt. Das ist die Remford-Höschen-Öffner-Geschichte. Jedenfalls, man muss aber auch sagen, selbst ich wäre ein bisschen hot, weil das ist schon, also wenn du dir nur anhörst, wenn er darüber redet, kommst du dir instant extrem dämlich vor. Also ich komme ja oft extrem dämlich vor, aber in dem Fall sitzt du wirklich da voller Scham und denkst so, hör mal, meine größte Leistung war, dass ich mal lustige Witze vor Leuten erzählt habe und du bist in der Lage, eine Maschine zu bauen, die Diamanten erzeugt.
Soll ich dir
noch und bist trotzdem noch arm.
Soll dir die Socke erklären, wie es funktioniert? Nein, nee, ja, das war halt Forschung, aber ich habe da ja auch lange für gearbeitet, ne? Also ich habe da studiert für. Also du kannst doch auch Leuten irgendwas, nein, kannst du nicht. Aber nein. Doch, nein, du kannst doch Leuten auch irgendwelche psychologischen Modelle erklären.
Nö.
So nicht?
Alles vergessen. Nee. Nein, ich bin auch super uneinfühlsam. Ich bin so einer, der sagt, reiß dich mal zusammen. Muss doch nicht sein. Sei doch nicht so traurig. Guck doch nicht so traurig.
Du gehst auch zu einem Depressiven und sagst, sei doch mal fröhlich. Ja. Erzähl doch mal einen Witz.
Ja. Ja. Nein, mache ich natürlich nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich ein guter Therapeut gewesen oder geworden bin.
Du hättest ja nicht unbedingt Therapeut werden müssen, ne? Also.
Ja, aber man kann sich ja spezialisieren während des Psychologiestudiums, ob man dann zum Beispiel in den therapeutischen Bereich möchte oder ob man in den Arbeits- und Organisationsbereich möchte, was so viel heißt, dass man nachher im Anzug irgendwelchen Managern was vorturnt, was ein 17-jähriger Student oder Hilfsarbeiter auf so einen Flipchart gemalt hat, dann tust
aber
du halt,
wer ist dein. Aber das ist der Job, wo man richtig Geld verdient,
oder? Da gibt's richtig Asche. Ja. Ja, da gibt's richtig Asche. Da tanzt du dann vor irgendwelchen Leuten vom Finanzamt vor, die müssen dann gemeinsam so Besen hochheben. Ich habe ein Jahr in so einer Firma gearbeitet. Du sitzt die ganze Zeit da und denkst, was ist das für eine abgefuckte, dumme Scheiße? Warum gibt der denen Geld dafür? Aber der deutsche Staat gibt ordentlich Asche dafür aus. Damit Sabine aus dem Bezirksamt in Köln-Kalk sagt, ach, wir haben eine teambildende Maßnahme gemacht, wir haben Besen zusammen hochgehoben. Beschissen. Aber Therapie halte ich für sicher gut und richtig. Und du hast jetzt sogar mal einen Satz gesagt, du glaubst, dass eigentlich jeder Mensch mal sowas wie eine Therapie machen sollte. Und ich glaube es auch. Ich glaube auch, dass jeder Themen hat, mit denen er sich auseinandersetzen kann. Und das ist auch in dem Bereich, genauso wie in jedem anderen Bereich, das Gefühl, besonders Psychologie hat ja auch einen sehr hohen NC, genauso wie Medizin. Und dass da auch die Gefahr besteht, dass Menschen glauben, sie müssten das studieren, weil sie jetzt ein besonders gutes Abi hatten. Und das halte ich für Psychologie geradezu für tödlich, weil du brauchst ein paar Grundvoraussetzungen. Ich hatte eine Mitstudentin, die hat euch auch schon mal erzählt, die gesagt hat, ich bin die perfekte Psychologin, ich habe keine Empathie. Und ich fühle nichts, wenn der Patient mir von seinem Leiden erzählt. Ich kann das viel strukturierter und viel unbeeinflusster beurteilen. Und ich habe gesagt, also wenn du keine Empathie hast, dann geh an den McDrive, aber auf gar keinen Fall in die Therapie.
Ach, auch bei McDrive brauchst du Empathie. Ich möchte meine Pommes liebevoll haben. Ihr McChicken.
Reini, wollen wir, bevor wir in die Pause gehen,
ja,
noch eine Debattierfrage spielen?
Oh ja, oh, wir haben.
Die ersten ziehen sich dort Thrombosestrümpfe hoch, manche haben schon in die Halle defiziert.
Ja, warte mal, aber wir haben hier, da können wir nachher direkt mit weitermachen nach der Pause. Du hast so ein schönes Spiel gekauft, das heißt Debatable.
Debatable.
Sehr zu empfehlen. Das Spiel drumherum kann man sich schenken. Was eigentlich interessant ist, sind diese schönen Karten hier. Das ist im Grunde, also geht es in dem Spiel darum, über strittige Fragen zu diskutieren mit seinen Freunden und die dadurch besser kennenzulernen. Es sind leichte Themen. Also es ist nichts, was irgendwie schwierig ist. Es sind so Fragen
wie, okay.
Sollte Abtreibung illegal sein? Steht hier drauf. Was meinst du? Sollte Abtreibung illegal sein?
Nur bei schönen Menschen. Nein, was soll ich da sagen? Nein, nein, also sollte natürlich nicht.
In welchem Lager stehst du? Pro-Life, Jesus hat es so gewollt?
Jesus hat es so gewollt, ja. Nein, oder? Natürlich nicht. Natürlich sollte erst recht jede Frau das Recht haben, über die Entwicklung eines Kindes in ihrem eigenen Körper zu entscheiden, zu einem, sagen wir mal, begrenzten Zeitpunkt, ab dem noch kein fortgeschrittenes Leben da ist. Also ja. Nicht, ne? Aber ich glaube, dass jeder Mensch ein Recht hat, sich dafür zu entscheiden.
Ja, ich denke da auch, my body, my choice. Also hat halt die Frau zu entscheiden. Ist immerhin ihr Körper, also soll sie auch bestimmen, was damit passiert. Und zwar an...
Wirklich, da hast du eine der schönsten Fragen rausgelöst. Die Stimmung vor der Pause. Wisst ihr, was er gestern vor der Pause erzählt hat? Meine toten Verwandten.
Soll ich eine andere Frage von der Karte nehmen?
Nimm.
Okay, nee, warte. Sollte Kinderarbeit legal sein?
Okay. Wir sehen uns nach der Pause. Bis gleich. Das ist scheiße.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.